Guten Morgen, lieber Wolfgang.
Guten Morgen, lieber Micky.
So, also jetzt erstmal das Wichtigste zuerst. Als ich am Samstag, kurz nachdem wir miteinander gesprochen hatten, in Hamburg landete, von München kommend, stellte ich fest, dass Borussia Dortmund bereits 1-0 führte. Aha. Da bin ich noch in meinen Stammladen zum Fußball gucken, in die Taverna Romana geeilt und sah dort, dass Borussia Dortmund 2-0 gewonnen hat gegen den FC Bayern. Es ist doch unglaublich. Also wir befinden uns in der postösterlichen Zeit. Wunder geschehen. Ist das nicht toll? Ist das nicht herrlich?
Es ist absolut toll. Gäbe es zwei andere Vereine in Deutschland aktuell nicht, den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, würden wir gemeinsam und mit Inbrunst die Wiederauferstehung von Borussia Dortmund feiern.
Das ist absolut richtig und zutreffend. Aber, wie du richtigerweise sagst, davor ist noch ein Bayer Leverkusen, das also unaufhaltsam Richtung Meisterschaft eilt, was ja irgendwie auch seinen Charme hat. Und diesen VfB Stuttgart werde ich übrigens sehen, weil ich am Samstag ins Dortmunder Stadion gehe.
Sehr gut.
Und da freue ich mich drauf. 18:30 Uhr, schönes Wetter.
Schönes Spiel.
Das wird super.
Glaube ich auch.
Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Boah, ich glaube, das wird so ein 2-2. Das fühlt sich irgendwie nach so einem hochklassigen 2-2 an. Ja. Aber das wäre dann für mich auch in Ordnung. Das ist der erste Stadionbesuch in diesem Jahr. Und ne, weißt ja, die schönen Wetterfans und so, die kommen im April. Ne?
Was das 2-2 angeht, schließe ich mich übrigens an.
Ach guck, siehst du. Ja. Mal gucken, ob unsere Expertise in diesem Fall ausreichend ist. Übrigens habe ich mich gerade bei Apokalypse mit Robin Gosens unterhalten.
Oh.
Dem Nationalspieler und Unionsspieler.
Dem Ausgeboteten.
Genau, das wäre, glaube ich, auch mal ein Kandidat fürs Heimspiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das für dich auch interessant wäre, so diesen ganzen Weg mal nachzuzeichnen. Und so ist ein sehr, sehr intelligenter, sehr reflektierter Mann. Glaube ich, könntest du auch Freude dran haben.
ZDF-Sportstudio.
Genau, richtig. Ja. Ne? Ich stelle mal einen Kontakt her.
Sehr gut.
Sind ja kurze Wege bei uns. Ich habe, als ich auf deine Gästeliste blickte und den Namen Markus Peichel sah, da dachte ich, Moment mal, Markus Peichel, der ist mir zuletzt aufgefallen als eiligst herbeigerufener Redaktionsleiter bei Gottschalk Live damals. Das ist auch schon eine Weile her.
Als Gottschalk im Vorabend der ARD in der Todeszone unterging.
Ja, Wahnsinn, ne? Das war wirklich eine Zeit, die haben wir damals mit größtem Interesse verfolgt, als Gottschalk mit Wetten, das aufhörte und dann mit Gottschalk Live dann im ARD-Vorabend reüssierte. Und also, ja, es war die Dietl-Satire, die Dietl nie gedreht hatte. Und Markus Peichel, dein Gast, war mittendrin.
Ja, wobei man fairerweise dazu sagen muss, er ist engagiert worden als Redaktionsleiter für diese Gottschalk-Geschichte in der ARD, als das Ding schon gelaufen war.
Als Feuerwehrmann, ne? Sie haben ihn doch so als Feuerwehrmann geholt,
aber
quasi.
Da war nichts mehr zu retten und die Intendanten wollten dann auch nicht mehr und dann hat man das Ding zu Grabe getragen und da sind viele Fehler passiert und Gottschalk war ziemlich sicher der falsche Mann zur falschen Zeit, am falschen Ort. Dann sollte er Interviews machen, also sagen wir mal so, die eigentlichen Stärken von Gottschalk sind jetzt nicht im Gefühlvollen auf den anderen Gesprächspartner. Ja, denke ich mal. Ja.
Also ich bin völlig überrascht,
vielleicht.
Wolfgang.
Also egal, jedenfalls Gottschalk war im Übrigen, glaube ich, dann auch die letzte große Fernsehnummer, die Peichel gemacht hat. Davor war er ja der Erfinder von 0137, dieser legendären Talksendung Premiere mit Roger Willemsen. Dann war er lange mal Redaktionsleiter bei Beckmann, als der noch seine ARD-Talkshow hatte und hat, ich weiß nicht wie oft, Helmut und Loki Schmidt dann auch erlebt und begleitet und verabschiedet und den Aschenbecher geleert. Hat Michael Schumacher im Übrigen auch erlebt, der bei Beckmann damals war. Und hat dann einfach was anderes gemacht und leitet heute eine große Galerie in Berlin.
Ach, wie toll, wie spannend.
Ja, ja. Das macht er jetzt.
Ein reichhaltiges Berufsleben, aus dem sich trefflich schöpfen lässt. Und da du ja anders als Thomas Gottschalk in der Lage bist, gute Gespräche zu führen, ist das dann mutmaßlich eines, auf das wir uns jetzt hier freuen können.
Ja, ich habe aber eins noch vergessen. Und zwar, ich habe ihn dann gegen Ende unseres Gesprächs gefragt, wie er denn so die Fernsehunterhaltungslandschaft in Deutschland niveautechnisch einschätzt, dann hat er gesagt, also Böhmermann findet er gut und dann hat er gesagt, dass gerade, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, das Dschungelcamp eine mediale und kulturpolitische Errungenschaft in Deutschland sei.
Das finde ich sehr gut und richtig, dass so, du das so. Also ich war gerade drauf und dran. Ich wollte gerade, also, aber jetzt empfehle ich das Gespräch natürlich, also doppelt mit dem Brustton der Überzeugung. Ach, wie schön, sehr gut. Ja, jetzt bin ich natürlich erst recht angewärmt.
Schönes Wochenende.
Wolfgang, das wünsche ich dir auch. Freue mich auf euer Gespräch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Es ist Sonntag, der 7. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er ist Journalist und kommt aus Österreich. Er war Chefredakteur und Fernsehproduzent. Er leitet heute in Berlin eine Galerie. Er ist mit anderen Worten jemand, der sich immer wieder neu erfunden hat. Herzlich willkommen, Markus Peichel.
Hallo.
Ich habe, Markus, über dich im Netz ein Zitat gefunden, das geht so: Peichel im Gespräch zu unterbrechen ist schwer, ein Gespräch mit Peichel zu beenden ist unmöglich. Frage von mir, gilt das noch?
Das werden wir ja heute sehen.
Ja. Hast du eine Vermutung, in welche Richtung es tendieren wird?
Also ich würde mal sagen, es liegt an dir.
Es liegt an mir. Damit ist die Verantwortung relativ einfach rübergeschoben über den Tisch.
So ist es.
Also gut. Darf ich dich zum Einstieg fragen, wie es dir gesundheitlich geht?
Es geht mir bestens. Du spielst wahrscheinlich an diese Corona-Erkrankung, die ich hatte. Mhm.
2020?
Genau, 2020 in der ersten Schleife gleich. Die habe ich seit gut anderthalb, bald zwei Jahren Gott sei Dank komplett abgeschüttelt und hinter mir.
Keinerlei Nebenwirkungen mehr? Beeinträchtigungen irgendwelcher Art?
Nein, keine mehr.
Sehr gut.
Ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Therapie gegen dieses Long-Covid, das ich dann auch noch hatte, dann gefunden. Und die hat mir unglaublich geholfen und ich bin eigentlich so wie vorher.
Wenn du an deine Corona-Erkrankung aus dem Jahr 2020 zurückdenkst, wie knapp bist du damals am Tod vorbeigeschrammt?
Ich bin sehr knapp am Tod vorbeigeschrammt. Also es war so, ich war insgesamt 10 Tage auf der Intensivstation und insgesamt 5 Wochen auf der sogenannten Isolierstation, auf der normalen Isolierstation. Und davor bin ich allerdings schon 2 Wochen zu Hause gelegen. Es war schon eine sehr, sehr lange Phase und kritisch waren die 10 Tage auf der Intensivstation. Und ich verdanke einem jungen Arzt auf der Charité, dass es dann nicht schlimmer kam, als es kam. Ich sollte eigentlich intubiert werden. Mhm. Die kamen zu mir und sagten, ja, so, sie haben noch 5-6 Stunden, länger halten das ihre Organe nicht mehr aus. Dann haben wir ein Multiorganversagen und wir können das nur verhindern durch Intubation, also das ist diese künstliche Beatmung.
In Verbindung mit künstlichem Koma?
In Verbindung mit künstlichem Koma, mit einer Lungenmaschine, an die man angeschlossen wird. Das heißt, man atmet dann nicht mehr selbst, sondern die Lungenmaschine atmet für einen. Und ich habe das damals dann unterschrieben alles, weil ich habe gesagt, okay gut, 6 Stunden ohne diese künstliche Beatmung ist die eine Option. Die andere Option wäre dann eben gewesen, die ganzen Folgen, die mit so einer künstlichen Beatmung dann zusammenhängen, die mir da auch geschildert worden sind, ganz genau und ausführlich. Also es hieß ja dann, die Chancen, dass man das überlebt, sind zwar gegeben, aber halt maximal bei 40%. Mhm. Und wenn du dann überlegst, na gut, ohne künstliche Beatmung, ohne Intubation noch 6 Stunden und dann sicher tot oder eben intubieren lassen, ins künstliche Koma versetzen lassen und dann zumindest 60% Chance zu haben, zu überleben, aha, da unterschreibt man dann schnell. Dann kam es aber eben dazu, dass dieser Arzt, dieser Leiter der Station dann meinte, naja, er ist noch relativ jung, das fand ich ein großes Kompliment, ich war damals auch schon 63 und er wirkt relativ kräftig, wir versuchen einfach mal was anderes. Aha. Ja, und dann kam er zu mir, hat mir gesagt, wir überlegen uns eine andere Methode anzuwenden, ich erspare das jetzt, was das für eine war. Und ich war noch so kurz davor, dass ich eigentlich sagen wollte, nee, machen wir das lieber mit dieser künstlichen Beatmung, weil ich mich schon so darauf eingestellt hatte und weil ich irgendwie darauf eingestellt war, dass mein Körper das einfach nicht mehr schafft. Also habe ich mir gedacht, dann muss das eben die Technik, die Medizin, die Wissenschaft für mich von außen schaffen. Und dann hat er mir aber so zugeredet, dass ich es dann eben doch gemacht habe. Und das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.
Okay, heute wird intensiv in Deutschland auch darüber diskutiert, welche Fehler während dieser Corona-Pandemie passiert sind, auch von Seiten der Politik. Wird darüber gefragt, ob diese ganzen Lockdowns in dieser Form richtig waren, die Schulschließungen und der Umstand, dass man die Alten dann eine Zeit lang zumindest auch allein hat sterben lassen. Wie ist deine Position?
Naja, für mich ist es so, dass natürlich als Journalist, als jemand, der mit den Medien und für die Medien aufgewachsen ist, ich natürlich immer dafür bin, dass Dinge aufgearbeitet werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich die Dinge auch dann mit Abstand anzuschauen. Ob die Zeit jetzt schon dafür reif ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, es ist immer noch sehr viel Emotion, auch noch sehr viel Verschwörung dabei. Aber mit Sicherheit wird es eine solche Aufarbeitung irgendwann mal brauchen. Mhm. Ich persönlich von mir aus kann nur sagen, dass, und das habe ich ja auch schon mehrfach geäußert und mehrfach gesagt, ich glaube, dass diese Lockdowns damals notwendig waren. Ich bin ein Beispiel dafür, dass sie auch Menschen wirklich geholfen haben. Mhm. In der Phase, als ich ins Krankenhaus kam, waren die Krankenhäuser ganz kurz vorm Kollaps, ganz kurz vor der Totalüberlastung. Ich bin auf eine Intensivstation gekommen, die hatte insgesamt 12 Betten. Ich war der 11., der dann da reinkam. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es damals keinen Lockdown gegeben hätte, ob möglicherweise die Betten nicht mehr frei gewesen wären.
Wenn wir gemeinsam, versteht sich, auf dein Leben gucken, du bist Jahrgang 1958, bist in Niederösterreich, glaube ich, auf die Welt gekommen, hast deine Kindheit und Jugend schwerpunktmäßig in Wiener Kaffeehäusern verbracht, korrekt so?
Ja, schon meine Kindheit, ja, da ging es schon los, weil ich komme aus einer Künstlerfamilie und da war es schon gang und gäbe, dass man die Nachmittage und die Abende im Kaffeehaus verbracht hat und wir sind teilweise schon als Kinder unter Kaffeehaustischen krabbelnd aufgewachsen, in großen Rauchschwaden.
Auch im berühmten Café Havelka in Wien?
Auch das war sicher dabei, aber meine Erinnerung ist mehr eben an das, was unter den Tischen stattgefunden hat, als das, was oben stattgefunden hat.
Wie spannend war das denn damals in den 60er Jahren in Wien, was da unter den Kaffeehaustischen stattgefunden hat?
Also ich bin jemand, der sich sehr, sehr schlecht an seine Kindheit erinnert. Bei mir fängt die Erinnerung an so mit 12, 13 Jahren. Und da war dann das alles schon eher selbstbestimmt.
Ja. Du hast angefangen, Jura zu studieren und ich weiß gar nicht, zeitgleich irgendwelche Gehversuche im Journalismus unternommen?
Also das Jura war, ehrlich gesagt, schon mein zweites Studium. Ich habe zuerst Medizin studiert, ein Semester lang Chemie. Das hat noch gut funktioniert. Im zweiten Semester war dann der Sezierkurs dran. Und der Professor hat mich als ersten Studenten dann nach vorne gebeten und mir ein Skalpell in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mir die Plastikhandschuhe ausgezogen und das Skalpell hingelegt, weil ich da gemerkt habe, das ist nichts für mich. Und danach war das mit Medizin abgehakt. Dann habe ich Jura begonnen, eigentlich weil es meine Eltern und auch alle anderen von mir eben damals erwartet haben, dass man was studiert. Mhm. Ich war aber davor schon, bevor Medizin war, bevor Jura war, war ich eigentlich schon im Journalismus sehr, sehr verankert.
War dir klar, dass das deine Berufung ist zu dem frühen Zeitpunkt?
Das war das, was ich wollte. Ja, das war das, wovon ich geträumt hatte. Wie gesagt, ich habe da schon mit 17 Jahren da begonnen. Ich habe noch, als ich im Gymnasium war, für die Jugendredaktion des ORF, also des Österreichischen Rundfunks, gearbeitet im Fernsehen. Ich habe meine erste Dokumentation für den ORF in der 8. Klasse, also das ist das, was bei euch die 12. ist, gemacht und dann ständig und laufend schon für das Fernsehen gearbeitet. Parallel dazu eine Schülerzeitung gemacht, die aber eigentlich mehr sowas wie eine Jugendzeitschrift war, die auch am Kiosk erschienen ist, die überregional erschienen ist, also nicht nur an einer Schule war. Also ich war sehr, sehr früh mit Journalismus, mit Zeitung, Zeitschrift, Fernsehen in Berührung.
Und hast deshalb dann auch diesen Rekord aufgestellt, der vermutlich heute noch in Österreich gilt. Du warst mit 23 Jahren der jüngste Chefredakteur in Österreich aller Zeiten.
Also da habe ich nie nachgezählt und auch nie nachgeschaut. Ich, nur wenn ich es richtig weiß, war ich mit 22 schon Chefredakteur.
Oh Gott.
Und mit 25 dann in Deutschland zum zweiten Mal, genau.
Okay, der erste Turn als Chefredakteur war beim Wiener in Österreich, in Wien. Der zweite dann war bei Tempo in Hamburg. Das eine hat sozusagen auf das andere aufgebaut. Wie würdest du diese Zeit damals beschreiben, als diese neuen Magazine reingeknallt sind in dieses etablierte, illustrierten Gewerbe und alles irgendwie durcheinander gewirbelt haben?
Also wir sind in eine sehr verstaubte und sehr verkrustete Medienlandschaft gekommen und gestoßen, und wir wollten diesen Staub aufwirbeln, und manchmal ist es gelungen, manchmal nicht.
Was habt ihr denn anders gemacht?
Das war ein ganzes breites Feld. Wir haben zunächst mal natürlich uns am amerikanischen Journalismus, am New Journalism orientiert. Also einen subjektiven Journalismus in Abgrenzung zu einem unserer Meinung nach verlogenen und falschen Objektivitätsgläubigkeit und Objektivitätsjournalismus. Wir haben das Dogma, dass man E und U, also ernsthaft und Unterhaltung, zu trennen hat, in Frage gestellt und komplett aufgehoben. Für uns gab es eine Gleichgewichtung von populärer Kultur und ernsthafter Kultur, von sogenannten seriösen intellektuellen Themen zu unterhaltsamen Themen. Und wir haben das Optische, wir haben das Visuelle sehr stark in den Vordergrund gestellt.
Und ihr hattet das große Glück, in einer Zeit unterwegs zu sein, in der Geld überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das war, wenn ich das richtig sehe, auch im Rückblick, die goldene Zeit des Journalismus, wenn einer gesagt hat, meine Tagesgage sind, damals war es ja noch D-Mark, meine Tagesgage 3000 D-Mark. Und die Spesen werden auch üppig ausfallen, weil ich muss nach London, ich muss nach Paris und zum Schluss auch noch nach Los Angeles. Dann war das alles kein großes Problem, wenn der Chefredakteur es wollte.
Naja, also das war bei uns jetzt nicht ganz so. Das war dann eher bei Magazinen wie dem Stern, das war bei Magazinen wie dem Spiegel, nachdem wir ja schon auch sozusagen ein Stück weit underground waren und gegen das Etablierte angetreten sind, hatten wir natürlich nicht annähernd diese Mittel zur Verfügung, die die großen, die traditionellen etablierten Medien zur Verfügung hatten. Aber selbst wir waren dann weitaus besser ausgestattet, als es heute der Fall ist.
Klar.
Aber es war natürlich auch noch eine völlig andere Situation, vor allem es war weniger das Geld, sondern es war ein anderer Umstand, der in unserer Zeit so eine Art Last Exit war. Wir waren die letzte Zeitschrift, das letzte Magazin, das gegründet wurde, bevor es Privatfernsehen, Privatradio gab und bevor das Digitale kam. Und das war dadurch eine völlig andere Medienlandschaft.
Es sind dann auch in Folge ein paar Sachen passiert, die lange nachgewirkt haben. Also was fällt mir ein? Tom Kummer, der aus Hollywood die geilsten Interviews rangeschleppt hat. Blöderweise waren sie teilweise halt erfunden. Ich weiß gar nicht, ob du damals als Chefredakteur involviert warst.
Nee, also die hat er nicht für uns geliefert, sondern fürs SZ-Magazin. Die hat er ja interessanterweise eben nicht für eine dieser sogenannten, wie es damals hieß, Zeitgeistmagazine oder dieser neuen Magazine, denen es um subjektiven Journalismus ging, die einen subjektiven, damit auch ehrlicheren Journalismus wollten, geliefert, sondern die hat er dann für die Etablierten geliefert. Übrigens neben der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, auch die Neue Züricher Zeitung, also durchaus die sehr, sehr etablierten und sehr auf sich stolz zurückblickenden Traditionsmedien. Bei uns hat Tom Kummer solche Dinge nie gemacht, weil ich erstens einmal immer bei Tom schon das Gefühl hatte, dass da so eine gewisse Ader ist zur Bequemlichkeit, Dinge zu erfinden, statt sich den Dingen auszusetzen. Subjektiver Journalismus heißt ja nicht, dass man etwas erfindet oder sich zusammenlügt, sondern es heißt, dass man sich den Realitäten, den Wirklichkeiten ausliefert, aussetzt und sie aus seiner Sicht und seiner subjektiven Sichtweise beschreibt. Und da ist dann einfach immer so ein Missverständnis später entstanden. Übrigens eines, unter dem wir auch heute immer noch leiden und das heute immer noch zu einer riesen Fehlentwicklung geführt hat und führt und sie immer noch hat, dass man immer denkt, subjektiv heißt, wir sind berechtigt, Dinge uns einfach aus den Fingern zu saugen. Nein, dem ist nicht so. Es muss die Dinge, die Situation, das Geschehen geben, das muss existieren, das muss real sein, und dann müssen wir eben subjektiv draufblicken.
Wobei dieser subjektive Journalismus ja auch dazu geführt hat, dass in Folge manche Leute eine Karriere beginnen konnten, die es unter anderen und früheren Umständen vielleicht gar nicht geschafft hätten. Wer fällt mir ein? Helge Timmerberg beispielsweise. Auch einer, der höchst subjektiv seine Geschichten erzählt, der dann, ich glaube sogar später dann von Franz Josef Wagner für die Bunte verpflichtet wurde und aus Kuba seine Geschichten abgesetzt hat. Du hast in Folge als Chefredakteur vom Wiener und als Chefredakteur von Tempo vermutlich auch den ein oder anderen erlebt, der ohne diese neuen Bedingungen so eine Karriere nicht hätte machen können.
Also nochmal, man muss da unterscheiden. Auch bei jemandem wie Helge Timmerberg muss man einfach unterscheiden. Natürlich war das und ist das, wie Helge Timmerberg schreibt, eine andere Form der Herangehensweise. Es ist eine andere Form der Betrachtung. Er lässt seine eigene Sicht, die auch fantasievoll sein kann und fantasievoll sein muss, einfließen. Aber Helge Timmerberg hat bei allen Geschichten, die er für Tempo gemacht hat, er war immer vor Ort. Er war in China, er war in Los Angeles, er war in Indien bei den Yogis. Er war immer dort, er war immer vor Ort und hat dann seine Empfindungen und seine Gedanken darüber geschrieben. Das, was er später dann gemacht hat für die Bunte, was du gerade ansprichst, das hat damit nichts zu tun mehr. Mhm. Da saß er in Havanna in einem Hotel, ihm wurden irgendwelche Nachrichten aus der Welt der Promis geschickt und er hat daraus Leutemeldungen gebastelt. Das sind zwei Paar Schuhe.
Klar.
Und natürlich ist es so, dass ich mir sehr oft Gedanken mache, gerade angesichts dieses Überhandnehmens von Fake-Nachrichten, dieses Überhandnehmen von nicht mehr Wissen, was ist eigentlich noch wahr und was ist nicht wahr, wie viel Anteil wir mit unserer Form des Journalismus, mit unserem Ansatz, mit unserem Bestreben, eine neue Form, eine ehrlichere Form des Journalismus durch Subjektivität herzustellen, mhm. wie viel Anteil hat der New Journalism insgesamt daran, an dem, was heute wirklich über weite Strecken hin komplett unerträglich ist, nämlich dass wir es mit reinen Erfindungen, mit reinen Behauptungen zu tun haben mhm. und mit nichts mehr, was in irgendeiner Weise auch nur annähernd mit Beweisen zu tun hat.
Also über den Journalismus des Jahres 2024 würde ich gerne in Folge unseres Gespräches noch näher drauf eingehen, auch unter dem Aspekt, dass, weiß ich, die Tageszeitungen massiv unter Druck stehen, dass überhaupt nicht klar ist, welche dieser Zeitungen überleben kann, welche Rolle soziale, in Anführungsstrichen soziale Medien spielen, welche Rolle auch sowas wie Hate Speech spielt. Lass uns, wenn du einverstanden bist, noch ein bisschen auf dich und deine Karriere gucken, die heute ja eine ganz andere und weniger journalistische ist. Du bist der Geschäftsführer einer Galerie in Berlin und der Umstand, dass du zu diesem Job gekommen bist, hängt damit zusammen, dass dein Partner, dass dein Mann, der diese Galerie eigentlich betrieben hat, wir reden vom Jahr 2008, in eine furchtbare Terrorismusgeschichte reingeraten ist. Was ist damals passiert?
Also ich bin mittlerweile nicht nur Geschäftsführer, sondern die Galerie gehört mir mittlerweile auch zusammen mit meinem Mann. Nachdem ich es jetzt auch schon 14 Jahre mache, haben wir uns dann auch irgendwann entschlossen, dass ich dann auch die Anteile haben darf. Aber ja, es ist richtig, der Auslöser war damals, dass Andreas, so heißt mein Mann, damals zu einer Eröffnung nach Mumbai geflogen ist, eine Eröffnung, die Norbert Biske, ein Künstler, den wir damals vertreten haben, dort hatte. Und genau an dem Abend und in der Nacht passierte dann der Terroranschlag in Mumbai. Kernpunkt war dieses Hotel Taj Mahal, war aber auch darüber hinausgehend an anderen Orten. Ja, man nennt das heutzutage so quasi die Urmutter des neuen Terrorismus, also ein Terrorismus, der nicht mehr auf Selbstmordattentate sich bezogen hat, sondern wo Guerillagruppen direkt in bestimmte Bereiche gegangen sind und dort dann eben so viele Menschen getötet und erschossen haben wie möglich. Also das, was wir später dann in Paris hatten, was wir bei Charlie Hebdo hatten, was wir bei Bacola hatten. Mhm. Also da war Mumbai eigentlich so die erste Station einer, schreckliches Wort, einer neuen Qualität des Terrors. Und das hat mein Mann eben direkt hautnah miterlebt, hatte dann ein posttraumatisches Belastungssyndrom, musste aufgrund dessen dann kurzzeitig aufhören zu arbeiten und da habe ich die Galerie übernommen.
Also dieser islamistische Anschlag damals hat, glaube ich, mehr als 160 Menschenleben gekostet. Für dich, deinen Partner, waren es, glaube ich, 10 Stunden, wenn ich es richtig sehe, Todesangst. Und es ging dann insofern gut aus, weil irgendwann die Nachricht von ihm kam, ich weiß nicht, ob als Anruf oder als SMS, bin draußen.
Genau. Es war eine SMS.
Wie waren die 10 Stunden davor?
Es waren etwas mehr als 10 Stunden. Also diese Nacht sowas halt, durchzumachen, war für ihn, glaube ich, unbeschreiblich. Aber es ist dann auch natürlich für jemanden, der das dann zu Hause sitzend über SMS-Nachrichten, über damals CNN, die ja live berichtet haben, das dann immer mitzubekommen, War natürlich heftig, aber ich meine, wir haben das überstanden. Er hat es überstanden, ich habe es überstanden. Es geht ihm gut, aber es verändert das Leben.
Ja. Ist er genauso gut rausgekommen aus der Geschichte wie du aus deiner Corona-Geschichte?
Also das Interessante ist ja, dass wir beide uns jeweils einmal knapp verloren hätten. Und das hat zumindest auf alle Fälle unsere Beziehung auf eine Art und Weise zusammengeschweißt. Gut, man kann sich das auch sparen. Man sollte vielleicht auch ohne solche Dinge dankbar sein und zusammen sein und glücklich werden. Aber diese Erlebnisse haben uns schon nochmal zusammengeführt auf eine Weise, wie man sich's gar nicht besser vorstellen kann.
Dann. Ist der Stabilität einer Beziehung durchaus zuträglich, mit anderen Worten?
Ja, aber wie gesagt, wäre besser ohne.
Okay, gut.
Durchaus verzichtbar.
Du bist, um in der Aufzählung fortzufahren, oder du warst zumindest auch ein sehr erfolgreicher Fernsehproduzent. Womit fangen wir an? Vielleicht mit dem, was am weitesten zurückliegt. 0137, das war diese legendäre Talksendung bei Premiere mit einem gewissen Roger Willemsen als Moderator. Und dir in welcher Rolle genau?
Naja, ich habe die Sendung entwickelt, wie das so schön heißt. Habe mir das ausgedacht und habe es dann produziert und geleitet. Habe das Format zusammengestellt, die Redaktion zusammengestellt, Moderator gesucht, Moderator gefunden und habe das dann gemacht, ja.
Wie bist du auf Willemsen gekommen?
Also, du willst ja jetzt mit mir mein ganzes Leben im Schnelldurchlauf durchmachen. Ja. Ist ja schrecklich, ich weiß gar nicht. Wir kratzen dann immer nur so an den Oberflächen. Also es ist so, eigentlich sollte die Sendung jemand anderer moderieren, nämlich Dietmar Schönherr. Dietmar Schönherr, weiß nicht, ob das den Leuten heute noch was sagt. Das
Schauspieler, Fernsehmoderator der 70er und 80er Jahre.
Ja, legendärer Fernsehmann. Er war unter anderem in der einzigen deutschen Science-Fiction-Serie, die es gab, Raumschiff Orion, so eine Art Mr. Spock. Er war dann ein grandioser Showmaster mit einer der experimentellsten, unglaublichsten, abenteuerlichsten Samstagabendshows, nämlich Wünsch dir was. Und er war vor allem der Moderator der ersten deutschen Talkshow, Je später der Abend, glaube ich, hieß das. Mhm. Und ich war immer ein riesen Dietmar Schönherr-Fan. Und als ich den Auftrag bekam von Premiere, jetzt eine tägliche Sendung zu entwickeln, die immer jeden Tag von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr laufen sollte, mehr war nicht, habe ich gesagt, ich will gerne Talk machen. Und das Zweite, was ich mir gedacht, ich will es mit Schönherr machen. Und wir hatten Schönherr dann auch gefragt, wir hatten auch von Schönherr eine Zusage bekommen, wir hatten auch Probesendungen mit ihm gemacht und 10 Tage bevor wir auf Sendung gehen sollten, bevor wir on air gehen sollten, bekam ich einen Anruf von Dietmar und er sagte mir, du Markus, es tut mir wahnsinnig leid, ich kann das nicht machen. Und ich habe gesagt, wieso, warum? Er sagt, ich würde es jederzeit gerne machen, aber meine Frau, die Vivi Bach, auch eine legendäre Figur der 60er, 70er Jahre, die Vivi, die ist so unglücklich in Hamburg. Die weint den ganzen Tag im Hotel. Und ich kann das nicht, es geht nicht, ich muss der Vivi zuliebe das absagen. Mhm. Und dann stand ich da, 10 Tage vor Sendebeginn, ohne Moderator. Zum Glück hatten wir ein wunderbares Redaktionsteam beisammen. Zum Glück hatten wir auch, glaube ich, ein wirklich unglaublich gut und sehr klar funktionierendes und abgegrenztes Format. Und dann hatten wir einen Ersatzmoderator gecastet gehabt vorher. Weil wir natürlich wussten, du kannst es nicht alleine nur mit einer Figur machen täglich. Und dieser Ersatzmoderator war Roger Willemsen. Und den hatten wir durch einen Zufall eben gefunden. Ich wollte entweder Dietmar Schönherr oder jemanden, der nicht aus dem damals üblichen Fernsehgeschäft kam, weil ich das übliche Fernsehgeschäft grauenhaft fand damals. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, eine neue Sendung zu machen mit einem dieser Nasen, die man überall zu der damaligen Zeit, also dieses gekünstelte Zeug, da machen es. Und da habe ich gesagt, wir suchen in anderen Berufsgruppen. Wir suchen in Berufsgruppen, wo Menschen viel reden müssen, wo sie viel auf Menschen eingehen müssen. Und da haben wir bei Ärzten, bei Rechtsanwälten und bei Professoren gesucht. Und Willemsen wurde uns dann auf der Münchner Universität von allen möglichen Studenten, also er war damals Dozent, er hat Literaturwissenschaft unterrichtet, uns von allen empfohlen und dann haben wir ihn gecastet. Mhm. Und er war wirklich bei diesem ersten 2, 3 Castings herausragend gut. Und dann haben wir gesagt, okay, Schönherr Nummer 1, Willemsen Nummer 2. Aber als Schönherr dann 10 Tage vorher absagte, musste der völlig unerfahrene, noch nie im Fernsehen zuvor tätige Roger Willemsen sofort einspringen. Und er hat es herausragend gemacht und der Rest ist Geschichte.
Ja, die Nummer 2 wurde die Nummer 1 und dem deutschen Fernsehen hat es in jeder Form nur gut getan. Kleine kurze Anmerkung von mir. Roger Willemsen ist derjenige, mit dem ich zum einen relativ viele Sendungen gemacht habe und zum anderen einer, von dem ich sagen würde, ich habe selten einen freundlicheren, einen klügeren, einen sympathischeren und in Anführungsstrichen einen normaleren Menschen kennengelernt wie Roger Willemsen. Würdest du dich dem anschließen?
Absolut, kann ich nur unterschreiben. Er war außerdem noch was anderes. Er war auch auf eine, obwohl das viele nicht mit ihm verbinden, aber es war so, er war auch auf eine gewisse Art und Weise bescheiden, was gerade auch in diesem Metier manchmal wahnsinnig gut tut, weil es wahnsinnig selten ist.
Wie bescheiden war eigentlich Reinhold Beckmann? Das war der, der dann seine eigene Talkshow im deutschen Fernsehen hatte, in der ARD. Das übrigens, meine kleine bescheidene Meinung, das auch sehr, sehr gut gemacht hat, besser als andere. Da warst du relativ lange Redaktionsleiter und hast Helmut und Loki Schmidt wie oft erlebt?
Oh Gott, das, wenn ich das wüsste. Wenn ich wüsste, wie wenig, wie oft. Ich habe ja so viele Talksendungen gemacht, in verschiedenen Konzerten. Ich habe ja auch Boulevard Bio auch gemacht. Kam alles dann nach 0137, muss man dazu sagen. Ja. Reinhold Beckmann kannte ich durch Premiere, also durch, wo ich eben 0137 machte. Da machte Reinhold Beckmann damals den Sport, Fußball. Und dadurch kannten wir uns. Und als Reinhold dann eben seine Talksendung begann, habe ich zuerst als Berater von außen das beraten und betreut. Und irgendwann später hat er mich dann als Redaktionsleiter geholt.
Mhm. Und was ist jetzt mit Helmut Schmidt und mit Loki?
Also ich meine, aus diesen ganzen Dingen gibt es natürlich 100.000 Geschichten, die man erlebt. Eine Sache, die bei Helmut Schmidt mir immer in Erinnerung war, wir mussten ja Helmut Schmidt erlauben zu rauchen. Mhm. On air. Vor der Kamera. Das war sehr verpönt damals, aber bei Helmut Schmidt durfte man das. Da hat das auch die ARD und da hat das auch die Öffentlichkeit verziehen. Und es war auch eine nicht nur gute, sondern absolut gesprächsnotwendige Sache. Weil wenn du solche Sendungen als Redaktionsleiter oder als Redakteur dann siehst und beobachtest, schaust du ja sehr, sehr genau hin. Wir haben ja oft die Sendungen auch dann geschnitten und gekürzt, um sie zu verdichten. Und da schaust du gerade beim Schneiden, beim Zusammenschneiden von Gesprächen und Gesprächssituationen natürlich nochmal 10-mal genauer hin. Und es war ganz eindeutig so, dass Helmut Schmidt steckte sich eine Zigarette an, machte 3 Züge und war präsent wie eine 1. Ja? Ja. Also der war präsent wie ein junger Student, der gerade dabei ist, ein brillantes Examen abzuliefern. Nachdem die Zigarette ausgemacht war, ging es dann noch so 1,5-2 Minuten, wo es auch noch okay war. Und dann sackte das komplett auf und die Sachen wurden immer wirrer. Und es wurde auch immer, verlor sich. Und dann musste er wieder eine Zigarette anstecken und dann, und dann kam plötzlich wieder diese Präsenz zurück. Das heißt, wir wussten auch irgendwann dann später sehr genau, wie man Helmut Schmidt-Sendungen schneidet. Nämlich man musste immer nur schauen, wann er sich wieder eine Zigarette ansteckt. Dann wusste man, jetzt ist es wieder auf dem Punkt. Jetzt kann man es verwenden, jetzt nimmt man es. Und wenn dann die Zigarette eine Zeit lang aus war, konnte man einen Schnitt ansetzen und es dann wieder wegmachen.
Dann gab es ja, Markus, diese eine Beckmann-Sendung, in der Gerhard Schröder zu Gast war. Und wo dann, glaube ich, sogar dieser Ausdruck Putin gleich lupenreiner Demokrat fiel, korrekt?
Ja, das ist korrekt. Das Interessante an der Beckmann-Sendung war ja, dass es überhaupt ein paar geflügelte Worte geschaffen hat. Beispielsweise auch mit Heide Simonis, was ihr, glaube ich, später ja dann sogar das Rückgrat gebrochen hat. Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, muss man noch dazu sagen, hatte die letzte Wahl verloren, hat sich aber an ihren Ministerpräsidentenposten geklammert. Und da kam da die Frage auf, ja, wäre es denn nicht denkbar, dass man eine andere Kombination macht mit einer anderen Koalition? Und daraufhin sagte sie dann, ja, und was wird dann aus mir? Und das dieses Zitat, und was wird dann aus mir, zeigte diesen unfassbaren Egoismus und diese Selbstbezogenheit, die ihr, glaube ich, dann zum Verhängnis wurde. Bei Schröder ist es so, da hat es in der Tat ja etwas entlarvt, schon ganz früh, was man heute wieder sieht. Dieses blinde Glauben an den Freund Putin. Und interessanterweise hat Schröder sagt immer wieder, er hätte das nie gesagt, was in der Tat auch stimmt. Die Situation war, dass Reinhold Beckmann war genervt von diesem Relativieren Schröders. Schröder hat in der Sendung immer gesagt, Putin ist ja eigentlich eh okay und es ist alles. Hat sich aber immer versucht, so bundeskanzlerartig rauszureden. Und da ist es aus Peckner dann herausgeplatzt und er sagte zu ihm, ja und jetzt ganz mal klar, ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Und da sagte Schröder vollkommen erschrocken, ja. Okay. Und wir haben dann am nächsten Tag eine Pressemeldung daraus gemacht, die ich mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Bela Ander, dem damaligen Pressesprecher von Schröder, abgestimmt habe. Und ich habe eben Zitate aus der Sendung genommen. Und unter anderem habe ich hineingeschrieben, Gerhard Schröder, Doppelpunkt, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Und Ander hat das abgenickt und abgehakt und daraufhin konnte man es als Schröder-Zitat verwenden, das es eigentlich nicht war, weil es eigentlich in Wahrheit nur etwas war, wozu er ja gesagt hat.
Ja, bei Beckmann war auch mal Michael Schumacher, ich glaube damals zusammen mit seinem Bruder Ralf, also der Mann, dessen Leben dann ja bekanntermaßen durch diesen Skiunfall so eine dramatische Wendung genommen hat. Wie hast du Michael Schumacher in Erinnerung?
Sehr kontrolliert. Und für mich sehr, sehr schwierig zu greifen gewesen. Übrigens auch für Reinhold sehr schwer zu greifen gewesen. Ich glaube, für jeden Journalisten und jeden Reporter sehr schwer zu greifen gewesen.
Weil der nicht aufgemacht hat?
Ja, kontrolliert. Ich würde das jetzt nicht, würde keine schlechtere Bewertung sagen.
Dann hast du, und damit sind wir auch durch mit dem Fernsehproduzenten, eine Show übernommen, die du, hättest du gewusst, wie es ausgeht, vermutlich nicht übernommen hättest. Also, vor vielen Jahren wanderte ein gewisser Thomas Gottschalk mal durch das ARD-Vorabendprogramm mit einer eigenen kleinen Show. Also ARD-Vorabendprogramm, muss man dazu sagen, gilt ARD intern als Todeszone. Das lief furchtbar schlecht an und irgendwann haben sie dich verpflichtet, um das Ganze aufs richtige Gleis zu heben und zu lupfen. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Stimmt's?
Ja, das stimmt. Das kann man nicht anders sagen.
Was ist damals passiert?
Also Thomas hat Abschied genommen von Wetten, dass wirklich im Triumph auf dem eigentlich so Zenit. Und alle dachten, der geht sowieso über Wasser. Also wird der auch durch und über das ARD-Vorabendprogramm gehen, was so ziemlich die größte Untiefe im deutschen Fernsehen immer war. Ganz schwierig von den Quoten her. Da hat man Thomas Gottschalk draufgesetzt damals und er war überzeugt, dass er da also genauso großartige Quoten erreichen wird, wie er das eben bei Wetten, dass gewohnt war. Das war dann nicht so, das lag jetzt gar nicht an Thomas Gottschalk, sondern es lag einerseits an dem wahnsinnig schwierigen Umfeld eben im ARD-Vorabendprogramm. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, woran das liegt, das wäre zu Fernseh- und medienspezifisch. Es lag aber auch an einem sehr durchwachsenen, unausgegorenen, chaotischen Konzept für diese Sendung. Das Ding stürzte ab, wie man sich gar nicht schlimmer vorstellen konnte. Und niemand wollte damals dann in irgendeiner Weise einspringen und Thomas Gottschalk zur Seite stehen und das machen. Und ich wurde dann gefragt und ich habe mir dann gedacht, also das ist unfassbar, dass sie diesen wirklich ganz großen Entertainer des deutschen Fernsehens erst in so eine völlige unlösbare Aufgabe stürzen. Gut, er hat auch selber zugestimmt, aber dass ihm das sozusagen dann eben angetragen wird, man ihn da hineinbringt und dann ist keiner mehr da. Dann ist keiner mehr, der ihm in irgendeiner Weise helfen will und der in irgendeiner Weise auch versucht, dran zu kommen. Alle wollten sich nur noch retten. Der Programmchef, die Intendanten, die dafür zuständig waren, es ist egal wer, alle waren sie weg. Aha. Jeder, ja. Und er hat mich dann gefragt und hat gesagt, Markus, ich bin einfach komplett alleine. Ich kann nicht mehr. Ich muss aber hier weitermachen. Ich habe einen Vertrag. Und dann habe ich das gemacht, habe das versucht. Aber natürlich waren wir auf komplett verlorenen Posten. Und mir war ehrlich gestanden schon damals klar, dass das nicht gut ausgehen kann. Aber ich wollte es wenigstens so gut und so würdevoll, wie es möglich ist, für ihn gestalten. Ich muss dazu eines sagen. Ich hatte für diesen Sendeplatz schon 10 oder 15 Jahre davor hat das ja schon Ulla Kock am Brink exakt dasselbe Konzept schon einmal gemacht und ist damals genauso krachend und gepflegt untergegangen und baden gegangen. Und ich musste damals für Pro7 die Begründung schreiben, warum man dieses Format aus dem Programm nimmt und den Vertrag vorzeitig auflöst. Deswegen kannte ich das Umfeld und das Format und die Fehler des Formats wirklich in- und auswendig. Ich habe es versucht, in irgendeiner Weise zu dem entgegenzuhalten und irgendwas rauszuholen. Es war nicht machbar.
Eins vielleicht noch zu Gottschalk. Also mir ist aufgefallen, der Wechsel vom ZDF in die ARD hat nicht funktioniert. Es gab auch mal einen Wechsel von Johannes B. Kerner im Übrigen vom ZDF zu Sat.1. Da sollte er der große Zampano und der große Chef und Überentertainer werden. Auch krachend gescheitert. Mit anderen Worten ist es auch ein Stück weit Hybris von solchen Granden, dass sie denken, egal wo sie das Volk mit ihren Fernsehsendungen beglücken, die Gemeinde zieht hinterher und kommt mit?
Naja, Thomas hat ja auch schon viel früher mal schon auch schon seinen Wechsel gemacht. Beispielsweise, er hat ja dann diese RTL-Late-Night-Show gemacht. Ich glaube nicht, dass es mit der Hybris dieser Moderatoren zu tun hat. Es hat schlicht und einfach damit zu tun, dass gewisse Personen mit gewissen Strukturen, dass gewisse Personen auch mit gewissen Umfeld, Freunden, die dazugehören, Leute, die einen unterstützen, die an seiner Seite sind, dass das eben oft zusammengehört. Und wenn da ein Wechsel ansteht, wenn da ein Wechsel stattfindet, ist das eben nicht so ohne weiteres. Du kannst auch nicht jeden Süßwasserfisch in ein Salzwasserbecken packen und umgekehrt.
Wenn du die Fernsehunterhaltung des Jahres 2024 angehst, du hast vorhin gesagt, also damals, als es darum ging, einen Moderator für 0137 zu finden, in der damaligen Unterhaltungsszene hättest du überhaupt keinen gewollt. Die Szene sei furchtbar und fürchterlich damals gewesen. Wie ist es heute?
Also ich soll jetzt Zensuren verteilen oder was?
Nein, du musst ja nicht einzelne, du kannst auch Zensuren verteilen, aber generell, wenn du das Unterhaltungsfernsehen dir heute so nochmal Revue passieren lässt, was fällt dir dazu ein?
Erstens einmal ist es so, dass ich sehr wenig lineares Fernsehen nur noch gucke. Ich gucke schon fast ausschließlich Streamingdienste und ich gucke dann eben das, was in Streamingdiensten eben auch angeboten wird. Es gibt ein paar Formate, die ich mir nach wie vor natürlich anschaue, weil es ein Teil von meiner Geschichte, ein Teil von meiner Identität, von mir selbst ist. Mhm. Ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Dschungel. Ich bin ein großer Fan von Jan Böhmermann. Mhm. Ich glaube im Übrigen, dass Jan Böhmermann mit seiner Sendung oft nicht Unrecht getan wird, sondern es gehört dazu, dass er so angegriffen wird, weil das mit ein Geheimnis des Erfolgs und eine Bestätigung der Notwendigkeit seines Journalismus und seiner Sendung ist. Ja. Ich glaube auch manchmal, dass Böhmermann am ehesten derjenige ist, der heute das macht, was wir seinerzeit mit Tempo gemacht haben. Aha. Eine Form der Provokation, die aber gleichzeitig einen tiefen moralischen Impetus hat. Den Finger in Wunden zu legen, in denen sie andere nicht legen. Nicht zurückschrecken und durchaus auch Sachen zu benennen, selbst auf die Gefahr hin, dass man manchmal auch daneben liegt. Ja. All das, was ihm angekreidet wird, ist seine große Stärke. All das, was ihm vorgeworfen ist, macht seine Qualität aus. Also ich bin natürlich, das muss man aber jetzt auch nicht, da habe ich kein großes Exklusivrecht darauf, aber bin auch ein Fan von Barbara Schöneberger. Ein bisschen viel zu viel als Allzweckwaffe mittlerweile eingesetzt, das kann sich auch dann irgendwann mal abnutzen. Selbst in solchen Zeiten, wo es so viel Angebot gibt, so viele Quellen gibt, selbst da könnte das manchmal dann zu viel werden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gerne Streamingdienste.
Okay, ansonsten, was das Dschungelcamp von dir gerade angesprochen angeht, als dessen Fan du dich gerade geoutet hast, das wird natürlich jemanden wie Micky Beisenherz freuen, der seit vielen Jahren da mit dem Dschungelcamp und für das Dschungelcamp unterwegs ist.
Entschuldige, darf ich ganz kurz einhaken, warum natürlich das Dschungelcamp mich nach wie vor fasziniert, liegt an einer Sache, weil es ein Fernsehformat gibt, das du jetzt nicht erwähnt hast, das ich gemacht habe, das ich aber für mich selbst und persönlich als mein eigentlich wichtigstes Produkt im Fernsehen betrachte, nämlich das wahre Leben. Okay. Ich habe mit dem wahren Leben die erste sogenannte Reality Soap, Tokyo Soap gemacht, die es im deutschen Fernsehen gab. Wir haben damals...
Wie lange ist das her?
Das ist 1992 gewesen. Oh, okay. Ich habe zwei Formate gemacht, die es zu dem Zeitpunkt eigentlich natürlich überhaupt noch nicht gab, die aber mittlerweile das Fernsehen komplett dominieren. Das eine war die Talksendung. Ich habe die erste tägliche Talksendung überhaupt im deutschen Fernsehen gemacht. 0137, das war lange bevor es jetzt irgendwelche Dinge wie eben...
Lanz.
Ja, das ist sowieso nicht. Also es gab auch keine, es gab diese Abend-Talksendungen nicht. Es gab aber auch die Daily-Talksendungen mit Meiser und Christiansen und so weiter. Nicht Christiansen, pardon. Wie hieß die andere Kollegin? Meiser und... egal, mit dieser Brille, mit dieser berühmten. Also jedenfalls, das war ja dann, Daily Talk war dann eine Allzweckwaffe der Privaten. Öffentlich-Rechtlichen haben dann die Nacht-Talks gemacht mit Kerner, mit Beckmann, mit Biolek und Ähnliches. Das gab es damals alles nicht. Nichts davon war existent, als wir 0137 begonnen haben. Ich habe mich am amerikanischen Fernsehen an Larry King orientiert. Ich bin in die USA gefahren und habe mir seine Sendung angeschaut, direkt vor Ort, wie er produziert, und habe das dann für Deutschland übernommen. Das war eine Sache, die ich sehr früh gemacht habe. Die andere war eben diese Reality-Soap, diese Docu-Soap mit dem wahren Leben. Auch sowas existierte damals nicht. Wir hatten einen sehr hehren Anspruch, der sich dann durch die Formate selbst im Nachhinein nicht bewahrheitet hat.
Okay. Wir sollten zum Schluss noch ein paar Worte verlieren über den Zustand des Journalismus in Deutschland. Du hast, als wir vorhin drüber gesprochen haben, wie damals dieser New Journalism mit den Zeitschriften Wiener und Tempo angelaufen ist und funktioniert hat. Du hast damals angemerkt, du seist dir nicht sicher, ob mit dieser Form von subjektiven Journalismus vielleicht, so habe ich dich interpretiert, nicht auch so eine Tür aufgegangen sei, wo dann Fake News, was auch immer, da mit reingeschwemmt wird. Wie groß ist da diesbezüglich deine Befürchtung?
Also das geht noch über diese Frage hinaus. Ich frage mich generell natürlich, wie viel Anteil meine Generation mit dem, wofür wir damals gestanden sind und was uns wichtig war für die Katastrophen und die Verheerung unserer jetzigen Zeit zu tun hat. Und ich fürchte, dass es relativ viel ist. Das war natürlich nicht ich, das waren auch nicht meine Redaktionen, unsere Redaktionen, aber es war das, die gesamte Einstellung, das gesamte Denken, das gesamte Wollen war ja im Prinzip von zwei Dingen geprägt, kulturell geprägt. Das eine war von einem bedingungslosen Glauben an den Individualismus und auf der anderen Seite ein Infragestellen der Wahrheit beziehungsweise das Ersetzen einer verlogenen Wahrheit durch mehrere gleichzeitig gültige Wahrheiten. Ich glaube, dass es damals einen guten Grund gab, so zu denken, so zu agieren, in den Medien, im gesamten kulturellen Umfeld zu agieren, Stichwort Postmoderne. Aber ich glaube, dass es in der Folge, dass wir da Dinge losgetreten haben, die heute noch spürbar und Ursache sind für die vielen Verheerungen.
Ja.
Das eine ist, dass aus diesem bedingungslosen Individualismus, ein bedingungsloser Egoismus wurde, der alles bestimmt. Es geht nur noch um egoistisches Handeln. Es geht einfach, wenn es um Gemeinsam geht, immer nur noch um ein Lippenbekenntnis und ein Beschwören. Und das andere ist natürlich, dass dieses Infragestellen von Gültigkeiten zu einer kompletten Auflösung von Gewissheiten geführt hat. Und beides, glaube ich, ist etwas, worunter wir heute massiv leiden. Ich meine, wir haben jetzt 100-jähriges Kafka-Todestag und es gibt ja von Kafka diesen wunderbaren Satz, der auch mit unserer Generation natürlich wahnsinnig viel zu tun hatte damals, weil wir ja im ständigen Widerspruch zu einer sich immer merkwürdiger entwickelnden Welt waren. Und es gibt ja diesen Kafka-Spruch, der sagt, im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt. Und heute sekundiert kein Schwein mehr der Welt. Alle sekundieren nur noch sich selbst. Und das ist etwas, glaube ich, was wir entweder zurückdrehen müssen oder es wird bitter.
Österreicher, speziell auch die Wiener, gelten ja als Menschen, die eine bestimmte Affinität haben zu Depressionen aller Art. Bist du, was die Zukunft angeht, trotzdem optimistisch?
Also ich bin ja ein unfassbar zuversichtlicher Mensch. Ich glaube immer, dass alles funktioniert und alles geht und alles klappt. Immer. Ausweglose Situationen sind mein Schönstes, weil ich eigentlich immer dann erst so richtig anfange, auf der Tour zu kommen und dann eben doch irgendwie einen Ausweg suche. Es ist aber so, dass ich mache, das haben wir jetzt ja Gott sei Dank weitestgehend ausgelassen oder überhaupt komplett ausgelassen in diesem Gespräch. Ich berate ja sehr viel Politiker, seit ich aufgehört habe mit dem Fernsehen und mit den Medien. Also ich habe sozusagen auf die andere Seite gewechselt. Ich berate durchaus relativ prominente Politikerinnen und Politiker. Darüber spreche ich aber nicht in der Öffentlichkeit, weil das eine Sache ist, die man besser eben mit den Politikern selber und persönlich ausmacht. Aber ich kann eines dazu sagen, ich habe 2-3 Gespräche in letzter Zeit mit Politikern, mit befreundeten Politikern gehabt, wo wir uns am Ende eigentlich mehr oder minder einig waren, dass es das erste Mal so ist, dass man das Gefühl hat, dass es nicht gut ausgehen könnte. Und wenn du solche Gespräche dann mit Leuten führst, die an einer sehr entscheidenden Stelle auch handeln, Verantwortung tragen, Verantwortung für uns, für den Staat, für große Zusammenhänge, wenn du da diese Dinge hörst, siehst, mitbekommst, da wird dann selbst manchmal einem zuversichtlichen Menschen wie mir ein bisschen Angst und Bang.
Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
Danke dir.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.